Ihr dürft euch gerne setzen. Unser Gott ist so gut. Und ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir haben einige Leute, die sich taufen wollen und die wollen wir euch jetzt einmal vorstellen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und ich finde es so schön, dass ihr euch taufen lasst und das öffentlich macht, dass ihr sagt, ey Jesus, das ist, du bist mein Retter. Und jetzt steht ihr hier vorne und vielleicht kennen euch einige schon, vielleicht nicht. Und ja, ihr dürft euch gleich einmal vorstellen. Und der Andreas und die Viola haben uns ein Video dazu gemacht, wie sie zu Jesus gefunden haben. Und der Rest wird euch das gleich selber erzählen. Und wir wollen uns das mal anschauen.
Mein Name ist Andreas Dück. Ich bin 47 Jahre alt und Vater von 3 Kindern. Ich hatte mit Gott schon sehr früh zu tun, durch meine Familie. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und bin dann auch zur Kinderstunde, zur Jugendschar und zur Jugend gegangen und hatte mich auch während der Jugendzeit mit 16, 17 bei der Pfingstjugendkonferenz zu Gott bekehrt, mich aber damals nicht taufen lassen und hatte auch danach dann eine Zeit, wo ich relativ viele falsche Entscheidungen getroffen habe und mich leider auch von Gott dann entfernt hatte. Aber irgendwie hat Gott mich nie wirklich losgelassen und ich bin immer wieder zu ihm zurückgekommen. Auch in den Zeiten, wo es mir dann vielleicht schlecht ging, gerade dann, hat er mich nicht losgelassen. Und dann kam meine Frau und meine Kinder und dann hat sich mein Leben dann doch schon recht stark verändert. Und ich habe dann Stück für Stück dann auch immer wieder zu Gott zurückgefunden und es war aber immer der Gedanke da, dass ich irgendwie nicht ausreichend bin für Gott und dass ich mich erstmal selber irgendwie verbessern muss und eine gewisse Stufe der Frömmigkeit erreichen müsste, obwohl das nicht so richtig ist, weil genau dafür ist ja Jesus für uns gestorben, dass wir, weil wir nicht vollkommen sind, ihn annehmen können als unseren Erretter. Und das habe ich dann auch getan und habe dann Jesus an meine erste Stelle gesetzt in meinem Leben und wollte ein Leben für Gott führen. Und deswegen möchte ich mich auch taufen lassen.
Hallo, ich bin Viola. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Erfahrung mit Gott war, dass ich, als ich noch jung war, da bin ich immer in normalen Schulen hingegangen und da gab es auch manche Kinder, die nicht so das Christentum hatten und einen anderen Glauben hatten und ich war so, auch in der Realschule war ich die Einzige, die diesen Glauben hatte und ich habe dann auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht eigentlich, aber immer wenn ich zur Kirche gegangen bin, dann habe ich auch endlich auch gesehen, dass andere Leute in meinem Alter auch in meiner Religion sind und dann haben meine Eltern mich nach Teencamp geschickt und da habe ich dann gelernt, dass auch sehr, sehr, sehr viele Kinder in verschiedenen Altersgruppen und auch Erwachsene diese Religion hatten und da habe ich auch sehr viele Freunde gefunden und habe dort mich dann bekehrt. Ich möchte mich taufen lassen, weil ich erkannt habe, dass Jesus Christus mein Retter ist und dass er für mich und für meine Sünden gestorben ist.
Hallo, Mikros an, super. Ich bin der Jonas, ich bin 18 Jahre alt, möchte mich auch taufen lassen. Zu meiner Vergangenheit, ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, ziemlich behütet, könnte man sagen. Ja, wir sind in den christlichen Kindergarten gegangen, denke ich mal, hatten auch nicht viele. Irgendwann mal dann auf die Grundschule, da habe ich dann so gemerkt, okay, es wird schwer, sich als Christ einzubringen in diese Menschen, die da sind. Ich habe nicht so schnell Freunde gefunden und so weiter. Dann habe ich so gemerkt, okay, ich passe mich an. Ich habe mich einfach diesen Leuten angepasst, den Kindern. Und das war erstmal gar nicht so dramatisch, ist nur das Problem gewesen. Ich habe damals schon als Kind meinen Glauben vernachlässigt. Und so hat das alles ein bisschen angefangen. Was ich nicht machen wollte, ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen. Und das war mir damals sehr wichtig. Ich habe angefangen, ich war zu Hause, war ich immer noch ein frommes Kind. Ja, wir sind jeden Sonntag in die Kirche gefahren. Ich war regelmäßig auf Kinderstunde, Chor, überall mitgesungen, überall mitgewirkt. Und die Tatsache, dass ich draußen ein anderer Mensch war als zu Hause, hat mein Leben stark geprägt. Irgendwann mal, ich habe gemerkt, dass mit dem Lügen, man ist ja Lügen, man gibt was vor, was man nicht ist, funktioniert so gut. Ich habe angefangen, das in meinen Alltag mit einzubinden. Ich habe überall jeden, den ich getroffen habe, jeden Menschen, ich habe ihm ein bisschen was vorgemacht, ein bisschen was erzählt. Und für mich war das irgendwann mal zur Normalität geworden. Irgendwann mal dadurch, dass ich halt mich immer weiter in Wirklichkeit von Gott entfernt habe, anstatt zu ihm zu gehen, bin ich durch sämtliche Schulen gewechselt, habe mit Rauchen angefangen, habe irgendwann mal auch mit Cannabis angefangen, mit stärkeren Drogen, habe Lachgas konsumiert, auch in nicht kleinen Maßen. Und ich habe so gemerkt, ich entferne mich in meinem Leben immer weiter von Gott, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich wusste, Gott gibt es. Das war eine Weisheit, die habe ich mir niemals ausgeschlagen. Ich wusste, Gott existiert, habe aber nicht so gelebt, wie es Gott gefällt. Das hat mich so weit geprägt, dass diese ganzen Drogengeschichten sehr stark ausgeartet sind. Ich habe jeden Tag einen Joint geraucht, ich war jeden Tag unterwegs, ich war draußen, ich habe Schule geschwänzt, ich habe viel zu viele Sachen gemacht, die nicht gut sind. Und irgendwann mal kamen wir hier in diese Gemeinde und ich kam hier rein und ich war gewöhnt, ich kann Leute anlügen und die kaufen mir das einfach ab. Ich war kein Christ, wie man das so nennt. Ich kam hier rein, ich bin hier reingekommen durch diese Tür. Erster Gedanke war, wenn ich hier raus bin, dann ich rauche einen Joint. Und so habe ich hier gesessen, dem Gottesdienst zugehört und bin dann wieder nach Hause gefahren. Wenn irgendjemand gefragt hat, ich habe gesagt, ja, Gottesdienst war super, Predigt war super. Bis irgendwann mal hier Leute waren, ich habe mich dann in der Jugend habe ich mich eingebracht, bin in den Hauskreis gegangen und es gab so ein paar Jungs hier, die haben gute Fragen gestellt. Und das Problem ist, wenn man versucht, etwas zu schauspielen, muss man sich sehr gut reinversetzen können. Ich habe mich so versucht, reinzuversetzen in diese Rolle als Christ, dass ich gemerkt habe, es macht schon eigentlich Sinn. Ja. Also es macht schon Sinn und es ist ja eigentlich richtig. Und warum mache ich das nicht? Und dann bin ich rausgegangen, dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Joint geraucht und dann war alles wieder super. Oder auch nicht. Und so habe ich mein Leben gelebt. Dann habe ich mich hier ein bisschen distanziert. Dann ich habe so gemerkt, wenn ich zu viel hier in dieser Gemeinde bin, ich merke, es zieht mich zu sehr zu Gott. Und das wollte ich in dem Punkt nicht. Ich habe gemerkt, der Teufel reißt mich weg von hier. Und ich habe mich dem einfach hingegeben. Ich bin gegangen. Dann habe ich mich hier eine gute Zeit nicht blicken lassen. Bin aber dann, nach einer Zeit, ein paar Monate, habe ich dann so gemerkt, okay, ich muss was ändern. Bin ich so immer in meinen nüchternen Phasen, habe ich dann gesagt, okay, ich fahre mal vielleicht Gemeinde, schauen wir mal, was das Leben bringt. Bin ich hingefahren, habe gute Gespräche gehabt und habe immer gemerkt, irgendwas zieht mich. Ich komme hier hin, aber ich komme hier nicht mehr weg. Dann haben wir ein paar Abende gehabt, wo wir mit ein paar Leuten aus der Jugend ein bisschen länger gesessen haben. Wir haben schöne Gespräche geführt, sehr aufbauende Gespräche. Ja. Und am 5.10., das war ein bisschen so danach, nachdem wir diese schönen Abende hatten, saß ich in der Gemeinde und die Taufe wurde verschoben. Und ich sitze und ich denke, was würde passieren, wenn jetzt irgendjemand mich fragt, wann lässt du dich taufen? Und ich denke so, okay, vielleicht sage ich irgendwas. Auf einmal sitzt Bruder Vlad neben mir, packt mir auf die Schulter, schlägt drauf, sagt auf Russisch, Jonas, wann lässt du dich taufen? Und ich gucke den an und ich sage, ja, bald. Ja, habe ich gut abgetan, ich war stolz auf mich, habe gute Ausrede gegeben. Und die Frage hat mich aber beschäftigt, ich konnte nicht ruhig sitzen. Ich saß da hinten irgendwo neben Vlad und ich konnte nicht. Es war Abendmahl, ich sitze und mein Kopf lässt mich nicht in Ruhe. Ich denke, wie könnte das jetzt für mich ausgehen? Für meinen Gedankengang? Was passiert mit mir? Und ich habe gemerkt, es lässt mich nicht los. Ich merke, okay, ich muss was ändern. Ich gehe nach der Kirche, ich gehe zu Daniel. Ich sage, Daniel, wann ist der nächste Tauftermin? Ja, finde ich gut, Bruder, dass du dich taufen lässt. Der hat direkt verstanden. Fand ich super. Dann, ich gehe raus und ich merke so, scheiße, Mann, was mit mir passiert? Was habe ich gemacht? Ich gehe raus, meine Mama hat uns nach Ollheim gebracht und zu meinen Großeltern. Ich bin rausgegangen aufs Feld, ich wollte mir einen drehen. Ich habe mir meinen Joint gebaut, ich wollte ihn gerade anzünden. Dann, ich habe Kopfhörer auf dem Ohr und ich mache aus Versehen einmal zu viel zurück. Und ganz am Anfang sind alte Lieder, alte russische christliche Lieder. Und es gab ein Lied, das hat angefangen mit dem Text Kudai Tiper Itimne. Das ist für die Leute, die es nicht verstehen, das heißt, wohin soll ich jetzt gehen? Wohin soll ich mich ausrichten? Wohin soll ich mein Leben ausrichten? Und ich habe gesessen auf diesem Feld, irgendwo mitten im Nirgendwo. Ich habe dieses Lied gehört und mein Kopf hat gesagt, du machst diesen Joint weg. Und du bekehrst dich. Und ich habe mehrere Stunden auf diesem Feld gesessen. Es hat mich übermannt. Ich habe geweint. Ich habe Gott mein Leben ausgeschüttet. Und ich habe gesagt, der Entschluss steht fest. Ich bekehre mich. Ich lasse mich taufen. Und jetzt stehe ich hier. Ich bin seit dem 5.10. Wie lange ist es her? 2 Monate plus minus? 2 Monate. Ich bin 2 Monate clean. Es gibt ein paar Süchte, von denen hat Gott mich noch nicht befreit. Beziehungsweise ich weiß, ich muss es selber schaffen. Mit Gottes Hilfe zusammen. Zum Beispiel Nikotin. Und ich weiß, ich werde mit Gott zusammen dagegen ankämpfen. Mit Gottes Hilfe werde ich das schaffen. Und das ist so das, was mir Mut gibt. Und ich hoffe, es war jetzt nicht zu lange. Ich weiß jetzt nicht. So. Aber das ist meine Geschichte. Und deswegen stehe ich hier. Und deswegen sage ich, ich möchte mich taufen lassen.
Hallo, ich bin Simon Missal, 16 Jahre alt, bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich gehe in die Gemeinde eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe mich mit 7 Jahren bekehrt, habe aber dann so ein bisschen das Interesse am Glauben verloren und bin nicht mehr so gern zur Kirche gegangen. Das habe ich dann aber ein paar Jahre später, nicht so kurze Zeit, aber ja, durch gute Freunde wiederbekommen. Und dann hatte ich Probleme zu beten, letzten Sommer ungefähr, ich hatte so Probleme zu beten und ich habe so meinen eigenen Willen vor Gottes Willen gestellt. Das war so zu der Zeit nicht so gut für mich. Und dann bin ich zu so einem christlichen Camp im Sommer gegangen. Und dann gab es da so einen Abend, wo so ein Jugendleiter angeboten hat, dass man mit ihm reden kann über so, was einen beschäftigt. Und dann bin ich da halt hingegangen. dann hat er mir so das Problem, dass ich so Probleme habe so, zu beten, hat er mir so erklärt, dass es wie so eine Beziehung zwischen Freunden oder Menschen halt ist, dass sie mal besser, mal schlechter ist und dass dieses Problem so relativ normal ist. Und das hat mich dann voll ermutigt und dann bin ich seitdem richtig motiviert und mir macht Beten Spaß. Ich finde es schön zu beten und in letzter Zeit fällt es mir auch deutlich leichter, meinen Willen hinter Gottes Willen zu stellen und für ihn zu leben. Und ich glaube, dass Gott für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, und ich möchte jetzt mein Leben Gott abgeben und seinen Willen vor meinen stellen. Ja, das war's.
Ja, hallo, ich bin Alec, ich bin 16 Jahre alt und ja, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also ich habe mich als erstes mit 4 Jahren bekehrt, aber das war so ein Larifari-Ding, als ich im Auto von der Rückfahrt, mein Vater, ich und meine Brüder sind mein Partneronkel zum Flughafen, wir haben den zum Flughafen gebracht und wir sind dann zurückgefahren und mein Vater hat dann so gefragt, ja, willst du dich bekehren, irgendwie so, und ich habe da gesagt, ja, mache ich einfach. Und ja, dann ging es halt irgendwie weiter, bin zur Kinderschule gegangen und so weiter, halt normal, immer zur Kirche, ging dann hoch, tief mit Gott, immer, und dann war es so, ich habe mich dann irgendwann, also vor 2 Jahren, beim Ostersonntag noch einmal bekehrt, und weil ich so ein Brennen in meinem Herzen gespürt habe, wo ich dann einfach gedacht habe, das musst du jetzt machen. Und ja, dann kommt jetzt dieses Jahr. Und dieses Jahr ist ziemlich viel in meinem Leben passiert. Und eine dieser Sachen, die passiert sind, ist, dass ich in ein sehr tiefes Loch gefallen bin. Ich hatte, also kurz vor den Sommerferien dieses Jahr, bin ich in ein extrem tiefes Loch gefallen. Ich habe keinen Lebenssinn mehr gehabt. Also ich hatte sehr, sehr schlimme Gedanken und ich habe wirklich gar keine Lust mehr. Und ja, das ging so 2 Wochen lang so durch und dann kam die FIUKO. Das ist so ein Jugendcamp, wo halt unsere Jugend und Teenie halt hingegangen sind. Und ich hatte so gar keine Lust auf diese FIUKO. Und ja, also wir sind da hingegangen, ich hatte, wie gesagt, gar keine Lust, ich hatte nur diese schlechten Gedanken die ganze Zeit. Und dann direkt erste Predigt, hat der Prediger so Inas gesagt von wegen, ja, Gott wird dein Leben besser machen oder irgendwie so etwas. Und ich habe dann einfach so gedacht, ja, Gott, versuch's einfach. Ich habe einfach gesagt, versuch's. Und dann hatte ich immer auch so schlechte Gedanken und dann, also sehr schlimme Gedanken. Und dann auf derselben Freizeit war so ein Worship-Abend und der war halt so freiwillig. Also man hätte da nicht hingehen müssen. Und ich wäre da eigentlich nicht, sag ich mal, geblieben. Also ich wollte eigentlich nur alleine sein und so. Und dann bin ich doch irgendwie geblieben, keine Ahnung warum, genau. Und dann irgendwann zwischendurch, ich fange einfach komplett an zu weinen. Also wirklich komplett, so 10 Minuten durch oder so. Und also weinen tue ich normalerweise eigentlich nie, also und ich habe komplett angefangen zu heulen und nach dem Abend, also nachdem ich aufgehört habe zu weinen, nachdem ich mich beruhigt habe, ich habe bemerkt, meine kompletten Gedanken, diese richtig schlimmen Gedanken sind komplett weg. Ich habe wieder so Lebensfreude und alles und ja, und ich war halt so ein bisschen, sag ich mal, dumm und ich habe dieses große Wunder, sag ich mal, ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen und ich habe mein Leben halt weitergelebt so und ja, dann ging es halt weiter und dann in den Herbstferien war es so, dass ein guter Freund von mir und ich, also Evan, wir sind zu einem Fußballcamp gegangen und da waren wir als Trainer halt tätig und das war so, das war in Heimatheim und die Kinder kommen halt so um 9 Uhr und gehen halt um 15 Uhr wieder nach Hause. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir bei einem Freund, der da auch als Trainer, sag ich mal, mitarbeitet, da bei ihm zu pennen ein paar Nächte, damit wir nicht hin und her fahren müssen immer. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann, wir haben halt in seinem, also im Gästezimmer da geschlafen. Und in diesem Gästezimmer, wie man es so macht, man redet erstmal so irgendwie 3 Stunden lang oder so. Und das haben wir halt gemacht. Und irgendwann fängt Evan einfach komplett an zu reden über, also der hat einfach so dieses Thema aufgeschnitten, Depression. Und der hat dann einfach so gesagt, ja, Alec, weißt du, es macht mich richtig glücklich, wie, sag ich mal, glücklich du bist im Vergleich zu ein paar Monaten. Und der, also der hat das irgendwie so gesagt. Und das hat mich dann so richtig erinnert, wie krass das eigentlich ist, dass dieses große Wunder passiert ist, dass ich diese Gedanken gar nicht mehr habe, dass ich wieder Lebenssinn habe. Und ja, also das hat mich echt richtig tief berührt. Und danach fängt er auch noch an zu beten. Also der hat einfach komplett angefangen zu beten. Und dann so richtig krass aber. Das war richtig krass. Der hat seine Worte, die er genutzt hat, das war einfach richtig krass. Der hat richtig lange gebetet und dann so, das hat sich so angefühlt, als würde der Heilige Geist so durch ihn zu mir reden. Und seit dem Abend habe ich dann ich habe dann direkt die ganze Zeit nur an Taufe gedacht. So, du hast so etwas Krasses erlebt, warum lässt du dich taufen? Und dann habe ich halt mir die Frage gestellt, warum lässt du dich nicht taufen? Und dann habe ich mir das halt so ein bisschen länger, habe ich mir das ein bisschen länger so gedacht. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Du weißt, dass er deine Sünden genommen hat und dadurch ewiges Leben bekommst. Du lässt dich jetzt taufen und ja, das mache ich jetzt auch. Ja.
Jesus, du bist so unfassbar gut zu uns. Wir haben das vorhin gesungen und wir haben es gerade in diesen Geschichten gehört, wie du das Verlorene findest und zu dir ziehst. Aus lauter Gnade gehst du uns nach und möchtest uns an deinem Herzen haben. Und ich danke dir so sehr für diese 5 Täuflinge, die hier stehen, die sich heute dafür entschieden haben und das bekennen öffentlich vor uns allen hier und vor dir, dass sie zu dir gehören wollen, dass sie dir folgen wollen mit allem, was dazu gehört. Jesus, dir sei alle Ehre dafür. Danke. Danke, Jesus. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr auch. Ihr Lieben, es ist so schön zu hören, was Gott im Leben dieser Menschen so sehr, wie Gott auch heute noch Menschenleben verändert und bewegt. Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast, wir haben das vorhin gesehen im Video, ja, wie Menschen suchen, auf der Suche sind. Und ob du heute hier bist und dir diese ganz tiefe Frage, diese große Lebensfrage schon mal gestellt hast, hey, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Der Theologe Dr. Johannes Hartl, der wurde vor ein paar Wochen gefragt in einem Videopodcast, welches sind die 3 größten Herausforderungen oder Probleme, vor denen wir in der westlichen Welt heute stehen. Und seine Antwort war die größte Challenge, die größte Herausforderung ist die Sinnlehre, das Sinnvakuum, das für ganz viele Menschen ganz vieles keinen Sinn mehr macht, dass da eine Leere ist und dass sie diesen tiefen Sinn im Leben nicht mehr finden und nicht mehr haben und es sie leer zurücklässt. Und wir haben das gerade schon in diesen Zeugnissen gehört, dass das eine Frage ist, die sogar schon ganz junge Menschen beunruhigen kann und herausfordern kann. Ja? Diese Frage, wofür lebe ich und wohin geht es? Und um die Frage heute an dich ganz persönlich zu stellen, was ist dein persönlicher Sinn des Lebens? Wofür lebst du? Und ich glaube, man kann die Frage auch so stellen, wem oder was läufst du mit deinem Leben hinterher? Wem folgst du? Ja, vielleicht nicht gerade einem Menschen, einem Influencer wie Johannes Hartl, ja, aber vielleicht einer inneren Idee, einer inneren Überzeugung oder auch ja, gewissen Werten, die du hast. Es kann auch etwas Materielles sein, wo du sagst, dafür lohnt es sich zu leben. Schaut mal, ich gehöre zu einer riesigen Auswahl an Menschen weltweit durch die Geschichte hindurch der letzten 2000 Jahre, die zu dieser tiefen inneren Überzeugung kommen ist, es gibt einfach keinen besseren Sinn. Keine größere Wahrheit, keine bessere Wahrheit, keinen besseren Lebensentwurf, kein besseres Leben als diesen Jesus von Nazareth selbst und ihm zu folgen. Also lass uns mal schauen, noch ein paar Minuten, was dieser Jesus selbst darauf antwortet, auf diese Frage. Ja? Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der tatsächlich eher sehr unbequem ist. Ja? Wir starten jetzt in die Adventszeit, in die Weihnachtszeit. Vielleicht freust du dich auf irgendwie gemütliches Kaffeetrinken nachher. Die Kerze brennt. Aber dieser Text heute hat es wirklich in sich. Er ist wirklich herausfordernd, aber er ist sehr kraftvoll. Und ich möchte euch Mut machen, diese Worte von Jesus einfach mal direkt zu euch sprechen zu lassen. Und da sagt Jesus in Lukas 9, nun wandte sich Jesus an alle, auch an uns, und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Hey, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Wow, starke Worte, ja? Schau mal, der Kontext ist der, Jesus spricht hier einfach alle an, nicht nur seine Jünger, nicht nur die, die mit ihm unterwegs sind, sondern alle Menschen, die ihm zugehört haben und sagt, hey, kommt mal zusammen, ich lade euch ein, kommt zu mir, ja? Ich habe euch was zu sagen. Stellt euch vor, so ein Coach, ihr habt ein Fußballspiel vor dem Finale, weiß nicht, vor dem Elfmeterschießen, er ruft nochmal alle zusammen und sagt, hey, jetzt kommt das wirklich Wichtige, das ist die Strategie, hierum geht's. Und was sagt er? Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er mir folgen. Nachfolgen. Schau mal, die Bibel benutzt für dieses Wort, das wir heute haben, vielleicht Follower oder Nachfolger, dieses super altmodische Wort Jünger. Und in unserem kirchlichen Kontext ist das ein Wort, wofür, ja, was wir viel gebrauchen, was du schon oft gehört hast. Und wenn du heute vielleicht hier bist und nicht so oft hier bist, ja, in der Kirche, ist das vielleicht ein Wort, womit du gar nichts anfangen kannst. Und die Frage ist, wie hat Jesus dieses Wort verstanden, nach dem Verständnis der Juden damals, zur Zeit Jesu? Und dazu machen wir kurz einen kleinen Videoexkurs.
Im Israel des ersten Jahrhunderts sah man regelmäßig Rabbis, wie sie die Straßen entlang gingen oder in der Synagoge im Dorf lehrten. Das Wort Rabbi bedeutet Meister oder Lehrer. Rabbis waren angesehene Lehrer, nicht nur wenn es um die Tora, die damalige Bibel, ging, sondern auch um das Leben mit Gott. Viele Rabbis waren unterwegs, um zu lehren, und ihnen folgte eine kleine Gruppe von Schülern, die man Talmidim nannte. Das hebräische Wort Talmid heißt wörtlich Lernender. Es kann aber auch mit Schüler oder Nachfolger übersetzt werden. Die häufigste Übersetzung ist Jünger, aber viele Experten sagen, das beste Wort, um Talmid wirklich zu verstehen, ist Lehrling oder Auszubildender. Damals setzte man sich nicht wie bei uns einfach in ein Klassenzimmer, hörte Vorträge und lernte für Prüfungen. Es ging nicht nur um Wissen, es ging um Veränderung. Ziel war nicht nur, etwas zu lernen, sondern jemand zu werden. Und Jüngerschaft bei einem Rabbi war das höchste Ziel im jüdischen Bildungssystem. Jüdische Kinder begannen mit etwa 5 Jahren ihre Schulzeit im Bet Sefer, dem Haus des Buches. Das war so etwas wie die Grundschule. Die Bibel war das Hauptbuch und die Schüler lernten durch Hören und Auswendiglernen. Mit 12 oder 13 Jahren hatten viele die ersten 5 Bücher der Bibel auswendig gelernt. Danach gingen die meisten zurück nach Hause, um im Familienbetrieb zu helfen. Aber die Besten unter ihnen durften weitermachen. Sie kamen in das Beit Midrash, das Haus des Lernens. Diese Schule wurde von einem hauptberuflichen Schriftgelehrten oder Lehrer geleitet. Bis sie etwa 17 waren, hatten manche Schüler das komplette Alte Testament im Kopf. Aber auch hier war für die meisten dann Schluss. Nur die Allerbesten durften dann einen Rabbi persönlich begleiten. Stell dir vor, du warst einer der wenigen Glücklichen, die von einem Rabbi als Lehrling angenommen wurden. Von da an veränderte sich dein ganzes Leben. Und wenn du den langen Prozess der Ausbildung überstanden hast, wandte sich dein Rabbi an dich und sagte etwas wie, okay, ich denke, es ist Zeit, jetzt geh und mach andere zu Jüngern.
Komm und folge mir nach. komm und werde mein Jünger, werde mein Nachfolger, werde mein Auszubildender. Das ist die Einladung, die Jesus jedem von uns hier heute ausspricht. Und wir haben das gerade gehört, bei Jesus geht es nicht darum, nur etwas zu lernen, es geht darum, jemand zu werden. Schau mal, es geht nicht darum, dass wir hier heute hier sind und sagen, ja und Amen zu irgendwelchen Glaubensdogmen, okay, das sehe ich auch so, oder dass ich vielleicht sonntags zur Kirche gehe oder irgendwann mal zu Ostern oder zu Weihnachten oder heute zur Taufe, sondern es geht darum, dass ich lerne, diesem Jesus zu folgen und so zu werden wie er, dass ich lerne, bei ihm zu sein, mich von ihm zu verändern zu lassen und dann das zu tun, was Jesus getan hat, was er durch mich tun möchte. Hey, wie werde ich wie Jesus? Es beginnt damit, dass ich denselben Weg gehe, den Jesus gegangen ist. Wie werde ich wie Jesus? Es beginnt damit, dass ich denselben Weg gehe, den Jesus gegangen ist. Und deshalb sagt Jesus hier, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst. Puh. Wow, echt jetzt, ja? Was eine Challenge, mich selbst verleugnen. Soll das die Lösung sein, die Jesus hat für das gute Leben, was er mir anbietet, ja? Mich selbst zu verleugnen. Schau mal, das Wort, was hier im Griechischen im Urtext steht, ist dieses Wort, dass es darum geht, ich sage mich los von etwas. Ja, ich sage Nein zu mir, es geht mir nicht mehr um mich. Es geht mir nicht mehr in erster Linie um das, was ich will. Ich bin nicht das Zentrum meines Lebens, meiner kleinen Welt. Und Jesus sagt hier weiter, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Schaut mal, Jesus hat die ganz klar provoziert. Ja? Wir tragen das Kreuz vielleicht heute irgendwie, da sind nochmal die Verse, irgendwie so, ja, als Halskette, sieht cool aus, ja, ist irgendwie ein Modestück. Das Kreuz war damals etwas absolut Radikales. Ja? Die Römer haben dieses Kreuz erfunden als Foltermethode, um jemanden umzubringen, der die schlimmsten Verbrechen begangen hat. Und wenn Jesus hier sagt, hey, nimm dein Kreuz auf dich, dann wussten die Menschen, wow, das ist real, das ist echt, da geht es um etwas. Da geht es um etwas wirklich Hartes, was auf den ersten Blick keinen Spaß macht. Ja? Es geht darum, dass du dein Leben verlierst, dass du dir selber stirbst und dich in den Tod gibst. Ein bekannter Theologe, der das tatsächlich leben musste, im Dritten Reich, und den Märtyrertod gestorben ist, Dietrich Bonhoeffer, der schreibt, das Kreuz ist nicht das schreckliche Ende eines ansonsten gottesfürchtigen und glücklichen Lebens, sondern es begegnet uns am Anfang unserer Gemeinschaft mit Jesus. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Hey, warum feiern wir heute Taufe? Weil das irgendwie Spaß macht uns hier, ja, das ist irgendwie unser Aufnahmeritual als Kirche, keine Ahnung, wie so ein Bootcamp bei Dschungelcamp. Nein, die Taufe symbolisiert eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, dass der alte Daniel gestorben ist, dass er im Grab liegt mit Jesus und jetzt zu neuem Leben auferstanden ist mit diesem Jesus. Darum geht es hier in der Taufe. Und Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Jesus lebt jetzt in mir. Und solange ich noch dieses Leben lebe, lebe ich es an den Glauben, an den, der sich für mich hingegeben hat und mich geliebt hat, zu seiner Ehre. Schau mal, wichtig, Jesus sagt hier nicht, dass ich irgendwie meine Persönlichkeit aufgeben muss. Darum geht es nicht. Vielmehr fordert Jesus von mir, dass ich meine eigenen Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Ziele, meine Ansprüche, das, worauf ich glaube, ein Recht zu haben, dass ich das an Jesus abgebe und sage, Jesus, du bist Chef in meinem Leben. Wow, ihr fünf, habt ihr euch das auch gut überlegt, was ihr gleich hier tut? Ich glaube, manchmal haben wir so eine Vorstellung vom Christsein, die irgendwie so was Weichliches hat. Ja, wir kommen ja zusammen, wir sind alle super nett zueinander, wir wollen keinem auf den Schlips treten, ja, sind super freundlich, haben auch so eine nette Sprache hier vielleicht. Gott meint sehr gut mit mir, deswegen muss ich das auch gut anfühlen, ja. Mein Leben muss irgendwie bequem sein. Ich trinke meinen Kaffee mit Jesus. Hey, muss ich die Wahrheit gut anfühlen? Jesus, geht es nicht um meine Bequemlichkeit. Es geht nicht darum, möglichst easy und entspannt durch dieses Leben zu kommen. Schaut mal, das meiste, wofür es sich zu leben lohnt, gar nicht mal im Glauben, einfach für das es sich zu leben lohnt, das bekommst du nicht einfach so geschenkt. Das bekommst du nicht kampflos. Dafür musst du etwas investieren, das wird dich etwas kosten. Ne? Zum Beispiel Jungs, Viola, guter Schulabschluss, dafür musst du dich reinhängen, okay? Du kannst nicht ein 1-0 Abi machen und einfach dein Leben chillst, okay? Du musst dich investieren, deine Hausaufgaben machen. Schaut mal, bei Jesus ist das ganz genauso. Etwas aus Gottes Perspektive Wertvolles, ja, das aus Gottes Perspektive Sinn macht, erreichst du nur dann, wenn du lernst, Gott mit deinem Leben groß zu machen. Bei Jesus geht es nicht um meine Selbstverwirklichung. Es geht um Gottes Verwirklichung in meinem Leben. Wenn ich Jesus folge, geht es nicht mehr um meine Selbstverwirklichung, sondern um Gottes Verwirklichung in meinem Leben. Hey, die Jugendlichen haben den Satz schon oft von mir gehört, aber er ist mir so wichtig. Es ist so eine tiefe Wahrheit. Und darin steckt so viel Freiheit. Es geht um Gottes Ehre, nicht um meine Ehre. bei Jesus geht es nicht darum, was mir gut tut, sondern was Gottes Zielen dient. Und um das deutlich zu machen, hier mal ein kleines Beispiel, wie Jesus das ganz praktisch meint. Ja? Er hat jetzt ganz andere Maßstäbe. Zum Beispiel sagt er in Johannes 14, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder oder sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Ja, sie würden dich ja wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, wenn du jemanden zum Essen einlädst, lade Arme, Blinde, Behinderte, Gelähmte ein, dann bist du glücklich zu schätzen, denn sie können es dir nicht zurückgeben. Dafür wird dein Lohn im Himmel groß sein. Wow, was ein Maßstab, was ein Anspruch, den Gott hier setzt. Hey, wie würde Bornheim aussehen, wenn wir das leben würden? Wenn ich das leben würde? Schau mal, ich glaube, wir müssen lernen, Jesus die richtigen Fragen zu stellen. Du sagst nicht, Jesus, was springt dabei für mich raus, sondern was bekommst du davon? Es geht darum, dass ich lerne zu fragen, Gott, was ist dein Ziel für mein Leben? Jesus sagt hier, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffe. Gott, was wünschst du dir heute von mir? Wie kann ich heute für dich bestmöglich unterwegs sein? Wie kann ich meine Zeit, meine Energie, meine Ressourcen, alles, was ich habe, für dich so einsetzen, dass du dabei groß rauskommst? Jesus, geht es nicht mehr um meine Selbstverwirklichung. Es geht um seine Verwirklichung in meinem Leben. Wenn du heute hier bist und Jesus folgst und deine Nachfolge dich noch nichts gekostet hat, darf ich dich fragen, welchem Jesus du folgst? Wow, wenn es mich so viel kostet, warum tut ihr das gleich trotzdem? Warum geht ihr trotzdem hier rein? Schau mal, Jesus macht hier weiter und sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Hey, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Schau mal, abgesehen von der Aussage, komm und folge mir nach, ist diese Aussage hier, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Willen verliert, der wird es finden. Die Aussage, die Jesus am häufigsten getroffen hat, das ist das, was wir, die Aussage, die wir am häufigsten in den Evangelien finden. Offensichtlich war Jesus das hier wirklich wichtig. Und es klingt erstmal so paradox, ja? Ich soll mein Leben verlieren, um es zu finden. Hey, jeder von uns will doch sein Leben retten und es gewinnen. Wie kann es sein, dass ich mein Leben verlieren muss, um es zu retten? Und das Wort, was hier für Verlieren steht, das ist kein zufälliges Verlieren. Ich war letztens auf dem Fahrrad unterwegs, hatte mein Handy in der Tasche und plötzlich rutscht das so raus. Ja? Gott sei Dank gibt es Panzerglas, ja? Das Handy hat es überlebt. Und ich so, ups, mein Handy. Ja? Das ist nicht das Wort, was hier gebraucht wird, sondern es meint ein bewusstes, ja, ich verscherze mein Leben. Ich weiß, worum es geht und trotzdem entscheide ich mich für etwas anderes. Ich habe diese eine Chance, ich habe dieses eine Leben, aber ich nutze es nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Mann hier kennt, Matthew Emmons, der war Athlet bei den Olympischen Spielen 2004. Er war Weltklasse-Sportschütze im Dreistellungskampf. Er hatte noch einen Schuss, er war Erstplatzierter und er musste nur noch die Zielscheibe treffen. Er war mit so viel Abstand vorne, erster Platz. Und er legt es an und zielt voll ins Schwarze. Yes, er springt auf, reißt die Arme hoch, dreht sich zum Publikum, will sich feiern lassen und er sieht auf der Anzeigetafel, wie sein Name vom ersten Platz auf den allerletzten rutscht. Hey Schiri, wie kann das sein? Und der Schiri guckt ihn an, es tut mir so leid, du hast leider die falsche Scheibe getroffen. Hey, du kannst menschlich gesehen mit deinem Leben alles richtig machen und trotzdem aus Gottes Perspektive dein Leben in den Sand setzen. Wofür lebst du? Matthew Emmons war begabt, er war fokussiert, er war unterwegs, aber auf das falsche Ziel ausgerichtet. Wohin bist du mit deinem Leben unterwegs? Wem folgst du? Und Jesus macht hier weiter und sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stützt oder unheilbar Schaden nimmt? Schau mal, deine Seele ist das Kostbarste, was du hast. Aber wenn du nur wenn du nicht krampfhaft daran festhältst, sondern loslässt, wirst du dein Leben von Jesus wiederbekommen. Und Jesus stellt hier so eine rhetorische Frage, um es auf den Punkt zu bringen. Schau mal, du kannst weltlich gesehen alles haben und doch am Ende nichts haben, weil du vor Gott mit leeren Händen dastehst. Hey, schau nicht auf das, was in dieser Welt groß ist. Schau nicht auf das, was in dieser Welt Bedeutung hat. Schau auf das, was ich Bedeutung gebe, was ich Bedeutung zumesse. Ich war vor einigen Jahren auf einer Beerdigung von Reinhard Keller. Der war der geistliche Vater meines Papas. Und ich kannte ihn, wir waren immer wieder bei ihm zu Hause. Und ich wusste so einiges über sein Leben. Aber was ich nicht wusste, habe ich an diesem Tag erfahren. Er hat nur 50% gearbeitet. Ja? Er hat ganz bewusst sich dafür entschieden, ich gehe nicht Vollzeit arbeiten, ich gehe nur 50% arbeiten, damit ich den Rest der Zeit, die andere Hälfte meiner Zeit frei habe, um mich zu investieren für Menschen, die es nötig haben. Und er hat ehrenamtlich in einem Werk für Sinti und Roma gedient. Und an dieser Beerdigung kamen so viele Menschen nach vorne und haben ihm seinen Dank ausgesprochen. Und es hat mich so bewegt. Ich kam abends zurück nach Hause zu Judith, habe ihr erzählt. Ich war so ergriffen, ich hatte so ein bisschen so was Flüssiges in meinen Augen, ja, vielleicht jetzt gerade auch. Und ich habe gemerkt, das ist es, worum es geht. Er hat es verstanden, er hat sein Leben für etwas gelebt, was größer ist als er, wo er sich investiert hat, gesagt hat, das wird aus Perspektive Ewigkeit Bestand haben. Und ich habe an diesem Abend in mein Gebetstagebuch geschrieben, Gott, ich wünsche mir das für mein Leben. Ich will mein Leben in dir verlieren, denn nur da werde ich es finden. Wofür lebst du dein Leben? Ihr fünf, wofür wollt ihr jetzt euer Leben leben? Hey, klingt gar nicht so easy, das Christsein, oder? Bisschen anstrengend, ne? So alles für Jesus zu verlieren. Wisst ihr, was auch anstrengend und erdrückend und gar nicht so easy war? Das Kreuz. Gefoltert und gekreuzigt zu werden. Und wisst ihr, ich kann jetzt mein Leben in Jesus finden, weil Jesus seins für mich verloren hat. Weil er gesagt hat, hey, für den Daniel da, für den gehe ich ans Kreuz, für den sterbe ich. Er ist es mir wert. Und schau mal in der Parallelstelle in Markus 8, da heißt es, wer sein Leben um meine Willen und um des Evangeliums Willen verliert. Was ist das Evangelium? Ja, die gute Nachricht, die beste Nachricht der Welt, dass Jesus sagt, schau mal, wir alle haben ein Problem. Der Sinn des Lebens ist es, Gott zu lieben und meine Mitmenschen wie mich selbst. Aber aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Keiner von uns kann diese Liebe, die Gott für uns hat, so weitergeben, wie Jesus sich das vorgestellt hat, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und deswegen ist da eine Kluft zwischen uns und Gott. Wir sind nicht so perfekt wie Gott. Die Bibel benutzt dafür dieses Wort heilig. Ich kann nicht einfach so bei Gott sein. Und deswegen braucht es etwas, um diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Und da könnte man jetzt theologisch ganz tief eintauchen. Machen wir es nicht, aber Gott hat gesagt, hey, es braucht dieses Opfer. Es braucht dieses einmalige Opfer. Es braucht diesen Tod am Kreuz von mir selbst. Ich schicke meinen Sohn, um für dich zu sterben, damit du mir nah sein kannst. Schau mal, Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat sein Leben für dich und für mich verloren, um dich zu retten. Damit du nicht mehr sterben musst, um Gott nah zu sein, sondern nur noch dein Ego sterben muss, jeden Tag neu. Das, was vorher nicht möglich war, dass ich mit Gott im Reinen bin, das ist jetzt möglich. Das hat Jesus möglich gemacht, ja. Wir können jetzt anders leben als vorher. Wir sind nicht mehr Gefangene unserer Neigungen, unserer Wünsche, unserer Natur. Nein, Christus hat mich befreit zu neuem Leben. Und das ist die Wahrheit. Hey, Halleluja, ja. Das ist das, wenn die gleiche Reinheit wieder rauskommt, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Jonas, ich greife das nochmal auf, du hast vorhin so gesagt. Hey, das sind noch diese Dinge, die mich gefangen nehmen, aber die Freiheit ist schon da. Das neue Leben ist da und diese Freiheit wird kommen. Auch wenn ich sie gerade noch nicht sehe oder fühle. Denn das ist die Wahrheit. Schau mal, Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen, ja, und dadurch das wahre Leben zu kosten, zu schmecken, was es heißt, frei zu sein, frei zu werden von dem, was mich vielleicht belastet oder bedrückt. Ich darf ein Azubi, ein Auszubildender bei Jesus werden. Und Jesus sagt, mein Rucksack, der ist so leicht. Meine Last ist so leicht, das ist nicht schwer. Und deshalb geh und lerne zu leben, so wie ich es dir vorgemacht habe. Ich glaube, uns Menschen geht es in Bezug auf Gottes Einladung oft so, wie C.S. Lewis, der Autor von Narnia, das mal geschrieben hat. Wir gleichen oft einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter lieber im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer geschenkt zu bekommen. Kann es sein, dass wir viel zu leicht zufriedenzustellen sind? Dass wir gar nicht verstehen, wie gut dieses Leben ist, was Jesus für uns hat. Herr Jesus hat ein Level an Leben für uns, wie es bei Instagram immer aussieht, aber niemals wirklich ist. Und die Sache ist die, bei Jesus sieht es im ersten Moment vielleicht nicht so aus, aber dieses gute, dieses tolle, dieses erfüllende Leben ist da. Jesus sagt einmal, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Und ich weiß nicht, ob Gott das so zufällig gemacht hat oder ob das Absicht war, das steht in Johannes 10, Vers 10. Hey, wann ist dein Leben eine 10 von 10? Mal dir das mal aus. Wann sagst du, dafür lohnt es sich zu leben? Und genau dieses Leben, dieses Level an Leben möchte Jesus dir schenken. Vielleicht nicht von deinen äußeren Umständen her, vielleicht nicht in materiellen Dingen, aber in deinem Herzen. Diesen Frieden, diese Freude, Diese Gewissheit, dass du weißt, wo es hingeht, dass du weißt, warum du hier bist und wofür du leben sollst. So eine tiefe Erfüllung, die Jesus dir schenkt. Schaut mal, wir folgen Jesus nicht nur. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns irgendwann in den Himmel zu bringen, sondern er ist gekommen, um den Himmel in uns zu bringen. Der Himmel ist jetzt schon da, wenn ich zu Jesus Ja und Amen sage und ihm folge, dann schenkt mir Jesus diese Erfüllung und diese geistliche Realität, wenn ich anfange, Jesus jeden Tag zu folgen und mich neu auf ihn einzulassen, wird immer mehr meine gefühlte und meine erlebte Realität werden. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Schaut mal, dieses Angebot steht jedem von uns offen. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger werden will, mein Nachfolger, mein Azubi. Hey, das hätte die Menschen damals absolut elektrisiert. Der erste Jünger, der erste Nachfolger von Jesus war Petrus. Ja? Und Petrus ist wahrscheinlich damals, hat diese Schule durchgangen und ist wahrscheinlich nach der ersten Stufe, dem Haus Bethsaifer, musste er wahrscheinlich aufhören, ja? Weil er ein armer Fischer war, sein Papa war Fischer. Und er musste gehen. Es war für ihn vorbei. Er war nicht gut genug. Es hat nicht gereicht. Und dann sitzt er da an seinen Netzen und sortiert seine Fische. Und dann kommt dieser Rabbi Jesus auf ihn zu, von dem alle sprechen, von dem die ganze Gegend spricht. Er hat letztens in der Synagoge noch einfach so jemand gesund gemacht und sagt, Petrus, komm und folge mir. Petrus musste sich nicht zweimal bitten lassen. Er ist aufgestanden und sagt, okay, Jesus, ich komme. Ich folge dir, denn der mich ruft, ist nicht einfach irgendjemand, sondern es ist Gott selbst. Man munkelt, dass Alec und Simon richtig gut Fußball spielen können. Vielleicht bist du auch hier und hast dir als Kind mal gewünscht, so Fußballstar zu werden. Ja? Dann hat es irgendwie nicht gereicht und jetzt bist du, keine Ahnung, Pizzabote bei Lieferando. Okay, nichts gegen Pizzabote bei Lieferando, aber ja, okay, ist nicht ganz das, was du dir mit deinem Leben erträumt hast. Jetzt stell dir vor, du stehst hinter der Theke und machst diese Pizza und dann kommt Toni Kroos zur Tür rein. Er sieht dich, er geht direkt auf dich zu und sagt, hey, er spricht dich bei deinem Namen an und sagt, komm, folge mir. Ich sehe dich, ich sehe dein Potenzial. Du wirst einmal Weltfußballer werden. Was würdest du tun? Ich bin dabei, natürlich. Ich lasse alles stehen und liegen und komme und folge dir. Und wird mich das was kosten? Werde ich jeden Morgen früh aufstehen müssen und hart trainieren müssen? Na klar. Schau mal, das Gegenteil von Gnade ist nicht Anstrengung. Das Gegenteil von Gnade ist Gesetzlichkeit. Es darf mich etwas kosten, denn darin ist das Leben zu finden. Die ersten Azubis von Jesus, die haben uns das vorgemacht. Sie haben alles stehen und liegen lassen, um mit ihrem Geist, mit ihrem Meister zu gehen. Das hat sie alles gekostet. Aber wenn sie jetzt bei Jesus sind, das steht nicht in Comparison, das steht nicht im Vergleich. Das, was sie jetzt haben und was sie damals von Jesus bekommen haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was hindert dich daran, diesem Jesus zu folgen? Was hindert dich daran, dein Leben in ihm zu verlieren? Was hindert dich daran, Ja zu sagen zu diesem Jesus? Was hältst du zurück? Schau mal, ich glaube, Jesus hat seine Einladung immer mit einem schelmischen, mit einem verschmitzten Lächeln ausgesprochen. Niemals mit einem erhobenen Zeigefinger. Und ihr dürft gerne aufstehen. Wir wollen uns einen Moment der Stille nehmen. Und dann noch ein gemeinsames Lied als Antwort singen. Und ihr dürft gerne die Augen schließen und euch einfach vorstellen, dass Jesus jetzt vor euch steht. Dass er euch zulächelt mit diesem ermutigenden Blick, mit diesem herausfordernden Blick und sagt, hey, komm. Und folge mir. Du darfst gerne deinen Namen dafür ansetzen. Komm, folge mir nach. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast diese Einladung schon angenommen, bist schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst, dass diese eine Sache, wo es dir schwerfällt, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ich gebe alles hin. Und wie kann das heute für mich aussehen? Da möchte ich dir Mut machen und sagen, Gott, ich lasse mich neu auf dich ein. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und hast diese Entscheidung noch nie getroffen für diesen Jesus. Da möchte ich dir ganz besonders Mut machen, diesem Jesus dein Herz zu öffnen und sagen, Jesus, ich lasse mich auf dich ein. Wie Alec das vorhin gesagt hat, hey Gott, probier's doch, wenn es dich wirklich gibt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier vor dir stehen dürfen, so wie wir sind. Jesus, du siehst jeden von uns. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir in der Beziehung mit dir stehen. Und ich danke dir, dass du nur Gutes für uns hast. Und dein Ruf in deiner Nachfolge, sie gilt jedem von uns. Und Jesus, wir wollen dir folgen. Und ich bete, dass wir verstehen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, vielleicht einmal mehr, dass wenn wir alles in dir verlieren, dass wir da das echte Leben finden werden. Danke für deine Gnade, Jesus, in unserem Leben. Amen. Bleib gerne stehen. Und ihr dürft das nächste Lied einfach zu einem Gebet machen.